Der Utopie-Podcast König von Deutschland. Es ist wieder soweit, wir produzieren eine Folge unseres Utopie-Podcasts König von Deutschland. Drei Fragekomplexe stehen im Raum. Was bewegt dich? Welche Zukunft siehst du? Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst? Und der Co-Moderator ist
Lutz Becker.
Und ich bin Gunnar Sohn. Und unser Gast ist
Reinhard Frieden. Reinhard Frieden ist Emeritus an der Universität Oldenburg und war der erste Umweltökonom in Deutschland. Hat sich seit vielen Jahren auch um die Nachhaltigkeit und um eine erweiterte ökonomische Theorie verdient gemacht, ist unter anderem Gründer des IUW und verfolgt seit langem eine Reihe von Veröffentlichungen, die, ich weiß nicht inzwischen, wie viele Bände im Metropolis Verlag umfasst.
Ja, und natürlich die erste Frage, was bewegt dich?
Ja, was bewegt mich? Als Pensionär inzwischen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es möglich ist, zukunftsfähiges Unternehmertum hinzubekommen, in anderer Weise, als es bisher der Fall war. Sprich, ich beschäftige mich nicht nur wissenschaftlich, sondern praktisch im Grunde genommen seit Jahrzehnten als mal sehr linkssozialisierter Westberliner 68er damit, dass Unternehmen und Unternehmer nicht Charaktermasken des Kapitals sein oder bleiben müssen, sondern dass es über zukunftsfähiges unternehmerisches Handeln nicht zuletzt möglich ist und auch wünschenswert und auch erforderlich, diese Welt besser zu machen.
In der ökonomischen Theorie hat das ja nicht ganz geklappt.
In der ökonomischen Theorie hat es im Mainstream immer wieder nicht ganz geklappt, wie so schön salopp formuliert wurde gerade. Wir haben Uwe Schneidewind, der Präsident des Wuppertal-Instituts, früher auch mal an der Universität Oldenburg, und ich im letzten Jahr, in 2016, ein Manifest für transformative Wirtschaftswissenschaft im Kontext nachhaltiger Entwicklung initiiert, mit zunächst mal etwas über 30 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern aus den Wirtschaftswissenschaften fast ausschließlich. Das kann man als Indiz dafür nehmen, dass es natürlich immer wieder, das ist seit Jahrzehnten, im Grunde genommen seit dem 18. Jahrhundert, seit Beginn dieser modernen Wirtschaftswissenschaften so, natürlich auch andere als die Mainstream-Stimmen gab und gibt. Und wir wollen versuchen, die Kräfte dafür zu stärken, innerhalb und außerhalb der Universitäten, die daran arbeiten, dass Wirtschaftswissenschaften nicht hauptsächlich selbstbezüglich in Journal-Aufsätzen versacken, sondern dass sie dazu beitragen, ökonomische und gesellschaftliche Probleme zu lösen, anders als es bisher der Fall ist.
Aber es war doch so, dass kurz nach der Finanzkrise 2007 die Zerknirschung groß war. Ich erinnere mich an eine Jahrestagung vom Handelsblatt Ökonomie neu denken. Da waren also alle bereit zu sagen, ja, also wir müssen vom Ideal des Homo economicus uns verabschieden. Wir müssen andere Wege gehen. Es muss eine normative Diskussion geben. Also wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ich habe aber den Eindruck, bei den Tagungen in den vergangenen Jahren ist davon nicht mehr sehr viel zu hören und zu merken.
Das ist richtig. Im Mainstream der Ökonomik, im Mainstream von Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ist davon nicht sehr viel übrig geblieben. Aber die ökonomischen und gesellschaftlichen Krisen sind ja nicht vom Tisch. Und insofern ist natürlich die Frage, wie weit es wir nicht mit einer Konstellation zu tun haben, die der Sozialforscher Wolfgang Streeck auf den Nenner gebracht hat oder auf den Buchtitel auch gekaufte Zeit. Das heißt, bestimmte Probleme oder die wesentlichen Probleme sind eigentlich eher aufgeschoben als aufgehoben. Und insofern ist bei allen Schwierigkeiten, die auch die gewalttätigen Konflikte in der heutigen Welt oder die politischen Verhältnisse, wenn Sie etwa die letzte Präsidentenwahl in den USA nehmen, also bei allen Schwierigkeiten, die dadurch irgendwie illustriert werden, haben wir die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben, sozusagen, dass aus dieser Krisensituation heraus tatsächlich doch auch möglich ist, dass neue Lösungen entwickelt werden, neue Wege gegangen werden.
Vielleicht erzählst du mal ein wenig darüber. Du hast ja jetzt über viele Jahre die Spieker-Oger-Klimagespräche, unter anderem mit Uwe Schneidewind und anderen Kollegen initiiert und hast doch eine Plattform für Wissenschaftler geschaffen. Vielleicht erzählst du ein bisschen über diese Entwicklung. Was ist denn da Neues rausgekommen aus deiner Sicht? Welche Perspektiven haben sich da eröffnet?
Na, ich denke, dass wir die Spieker-Ober-Klimagespräche, die wir 8 Jahre lang durchgeführt haben, und auch die künftigen bergischen Klimagespräche ab diesem September, wir sitzen ja just im Moment im Greifrather Hof in Solingen-Greifrath, wo dann der Transfer von der ostfriesischen Insel Spiekeroog hier ins Bergische Land, in die Region der Frühindustrialisierung, ab diesem Jahr stattfindet. Ich denke, dass die Spiekeroger Klimagespräche und auch die künftigen bergischen Klimagespräche Ausdruck von etwas sind, wo, wenn das Ganze hier unter dem Begriff der Utopie steht, eine Veränderung stattgefunden hat und praktisch stattfindet, die doch gegenüber früheren oppositionellen Bewegungen, ob die sich nun antikapitalistisch oder wie auch immer nannten, Anlass zur Hoffnung gibt. Opposition gegen kapitalistische, gegen kritisierbare gesellschaftliche Verhältnisse war über weite Strecken im 20. Jahrhundert immer sehr einseitig negativ konnotiert, als Widerstand, als Protest. Und was die oppositionellen Kräfte, die neuen sozialen Bewegungen, etwa wie Energiegenossenschaften, wie alternative Unternehmensformen in der Land- und Ernährungswirtschaft, womit wir uns auch in Forschungsprojekten sehr intensiv beschäftigen. Was die Neues in die Welt bringen, ist, dass im kritisierten Alten das Neue auch tatsächlich sich entwickeln und wachsen muss. Das heißt, dass positive, nicht nur theoretische, konzeptionelle Vorstellungen, sondern auch konkrete, handfeste Praktiken davon entwickelt werden müssen und tatsächlich auch entwickelt werden, wie eine andere, wie eine neue Ökonomie und wie neue gesellschaftliche Verhältnisse mit mehr demokratischer Beteiligung aussehen könnten.
Welche Rolle spielt denn da die Utopie? Ist sie Conditio sine qua non? Brauchen wir diese Utopien oder wie wollen wir damit umgehen?
Naja, das mit dem Begriff Utopie hat in diesem Zusammenhang natürlich eine spezielle Konnotation, weil das ja eigentlich ein Ort nirgendwo ist, bekanntermaßen in der etymologischen präzisen Fassung. Und die Nichtklärung der Frage, wie eigentlich die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse aussehen sollen, teilweise ja sogar die theoretisch begründete Verweigerung, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, angefangen von der fundamentalen und bedeutsamen Kapitalismuskritik von Karl Marx und Friedrich Engels im 19. Jahrhundert, nach meinem Dafürhalten eben zu den großen Defiziten, zu den elementaren Schwächen gesellschaftlicher Oppositionsbewegungen der letzten 150 Jahre gehört. Und da, das habe ich eben schon angesprochen, ist, glaube ich, eine Transformation eingetreten oder tritt eine Transformation dadurch ein, dass solche neuen Unternehmensformen eben auch gerade, also nicht nur übergreifende politische Organisationen und Gruppierungen und NGOs und so weiter, sondern auf eine andere Ökonomie zielende unternehmerische Initiativen wie Energiegenossenschaften, wie solidarische Landwirtschaft, wie Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften und so weiter, da Wege öffnen, wie denn eine Gesellschaft und eine Wirtschaft der Zukunft aussehen können.
Das bringt mich echt zur nächsten Frage. Utopie und Theorie. Inwiefern kann eine Utopie auch theoriebildend sein? Und inwieweit sollten utopische Konzepte auch in die ökonomische Theorie einfließen?
Naja, ich würde schon den Begriff der Utopie, obwohl streng genommen, wie gesagt, die Übersetzung heißt kein Ort nirgendwo, das hieß ja auch mal ein Büchlein von Christa Wolf so, ich würde das schon positiv aufgreifen in unserem Zusammenhang, in dem die Belebung, Wiederbelebung, auch die Wiederwertschätzung sozusagen des Begriffs der konkreten Utopie bedeutet, dass wir sehr viel Fantasie aufwenden sollten dafür, wie denn eben solche künftigen Gestaltungen aussehen und was wir heute schon praktisch tun können, um die einzuleiten und auf den Weg zu bringen. Also auf jeden Fall insofern den Begriff der Utopie positiv besetzen. Es geht um Möglichkeiten. Ich selber spreche von Möglichkeitswissenschaft, also der Aufgabe der Wissenschaft, Möglichkeiten aufzutun, Akteure zu ermöglichen, diese Veränderungen durchzuführen. Ich würde nicht kurzschlüssig vom Begriff der utopischen Wissenschaft sprechen, aber trotzdem ist ja nichts anderes damit gemeint. Das Begriff, den ich da verwende, der geht ja zurück auf den wunderbaren Roman von Robert Musil, Mann ohne Eigenschaften, wo wörtlich nachzulesen ist, wo es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben. Von daher habe ich das sozusagen. Und im Gegensatz zu der vermeintlich reinen Wissenschaft, nicht nur in den Naturwissenschaften, alles nur beschreiben und erklären zu wollen und nur ja keine Gestaltungsempfehlungen zu machen und schon gar keine normativen Orientierungen auf den Weg zu geben, geht es genau darum, den Menschen zu helfen, den individuellen und kollektiven Akteuren, unter anderem gerade auch Unternehmen und unternehmerischen Initiativen dabei zu helfen, neue Wege aufzutun und insofern konkrete Utopien auf den Weg zu bringen.
Aber da grenzen sich ja, sag mal, die Klassiker in der Ökonomie klar von ab oder die herrschende Lehre, die sagt, ja, das sei unwissenschaftlich, weil sie sich ein bisschen immer so hinter irgendwelchen Naturgesetzen oder metaphysischen Aussagen dann verstecken. Die andere Seite sagt aber, naja, also die Wirtschaftswissenschaft ist eigentlich per se natürlich auch normativ ausgerichtet. Selbst diejenigen, die sag mal, auf irgendwelche Marktgesetzlichkeiten verweisen, wie Milton Friedman etc., sind ja auch wertend unterwegs, sie sind auch normativ unterwegs. Ist also die Frage der Utopie vielleicht auch eine Frage der Politisierung dieser Denkrichtung oder der Ökonomik?
Na, wenn ich von wissenschaftlichen Feld ausgehe, würde ich nicht im ersten Schritt, mindestens nicht im ersten Schritt schon von Politisierung sprechen. Das ist ja relativ prominent geworden vor 3 Jahren, das Buch des französischen Ökonomen Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert. Und Thomas Piketty, der sicherlich wesentlich besser mit der in den Wirtschaftswissenschaften favorisierten mathematischen Methode umzugehen versteht, als ich als Betriebswirtschaftsprofessor oder vormaliger Betriebswirtschaftsprofessor, hat sich in diesem Buch unter anderem darüber lustig gemacht, dass die Wirtschaftswissenschaften nach wie vor eine solch einseitig kindliche Liebe zur Mathematik haben. Und er hat in dem Zusammenhang, und es passt auch in den Zusammenhang unmittelbar hinein, sich geäußert, dass es eigentlich nur eine Zukunft von Wirtschaftswissenschaften, wirklich zukunftsfähige Wirtschaftswissenschaften geben kann, wenn die vor mittlerweile 100 Jahren vorgenommene Aufspaltung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in dieser extremen fachdisziplinären Separierung, wenn die zurückgenommen wird. Das heißt, wenn es ein stärkeren Zusammenhang wieder gäbe, beziehungsweise der wird ja auch in etwa inter- und transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung seit Jahren praktiziert, zwischen den verschiedenen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, dann wäre völlig klar, dass man nur sehr begrenzt mit der mathematischen Methode operieren kann und dass diese einseitige Orientierung auf die mathematische Methode als höchste Stufe wissenschaftlicher Exzellenz natürlich völlig unangemessen ist, weil man die wesentlichen, nicht nur Verhaltensweisen, sondern eben auch gerade Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen, erst recht Ermöglichungsbedingungen von handelnden Akteuren nicht wirklich vor allen Dingen mit mathematischen Mitteln belegen, bearbeiten, beweisen kann.
Da war man eigentlich in den 20er Jahren schon mal weiter, also zumindest bei Schumpeter. Also Schumpeter war weiter, denn der hat sich ja, sagen wir, in Bonn eher als Sozialwissenschaftler definiert. Gottfried Eisermann, der den Soziologie-Lehrstuhl nach 45 in Bonn angetreten hat, hat in seiner Antrittsvorlesung Schumpeter eher als Soziologen gewertet. Also könnte man auch eigentlich an Schumpeter anschließen.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall auch an der richtigen Stelle getroffen. Ich habe mich immer, ja, gewundert, teilweise auch amüsiert, wie in meiner Betriebswirtschaftslehre, meiner Fachdisziplin in den vergangenen Jahrzehnten ich auf Konferenzen häufig darauf gestoßen bin, dass der Schumpeter von vor dem Ersten Weltkrieg, der also den Unternehmer mystifiziert hat, zum Teil sogar, dass der ganz hochgehalten wurde, aber man von dem Schumpeter der 30er und vor allen Dingen 40er Jahre, als er dann auch in die USA ja emigriert war, vor allen Dingen von seinem letzten großen Hauptwerk Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie, nur ja nicht reden sollte. Das hätte nichts mit Ökonomie und schon gar nichts mit Betriebswirtschaft zu tun.
Es ist der kreative Zerstörer über Hibbling.
Ja, in völliger Einseitigkeit und man könnte sagen in der Spekulation darauf, dass die Adressaten Schumpeter nie gelesen haben, wird also Innovationsfetischismus mit Schumpeter über den Begriff der kreativen Zerstörung gerechtfertigt, statt sich damit zu beschäftigen, dass Schumpeter den dramatischen Verlust der Unternehmerfunktion zunehmend Maße analysiert hat und sich von daher die Frage stellt heute, und damit bin ich wieder beim Anfang, die Frage stellt, was sind eigentlich die sozialen Quellen dafür, gute unternehmerische Aktivität in die Welt zu setzen. Und deswegen ist vor dem Hintergrund der Schumpeterschen Analyse, dass also die Unternehmerfunktion eher in der Zeit der Familiendynastien, der dynastischen Unternehmerrolle, Einheit von Eigentümer und Geschäftsführung funktioniert hat, ist es gerade interessant, heute zu sehen, dass gemeinschaftsorientierte Formen des Wirtschaftens, also unter anderem Genossenschaften, teilweise aber auch stiftungsähnliche Formen, eine Renaissance oder vielleicht nicht nur eine Renaissance, sondern eine Blüte erleben, wie es das in der bisherigen Geschichte des Kapitalismus gar nicht gegeben hat. Und das ist dann vielleicht auch die Auflösung des Problems und dieser Entwicklung, die da im 20. Jahrhundert stattgefunden hat.
Es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass beispielsweise die Universität Bonn so wenig anknüpft an die Forschungstradition von Schumpeter. Also Wuppertal macht's, ne?
Ja. Naja, also ich hätte ja noch eben weiter ausführen können, wollte nicht zu lange reden. Ich werde als Lehrbeauftragter an der Bergischen Universität Wuppertal im kommenden Wintersemester meinem ehemaligen Doktorvater Norbert Kubeck, der natürlich auch schon lange emeritiert ist an der Universität Wuppertal, ein Seminar anbieten, Schumpeter, Nachhaltigkeit und der Wandel des Unternehmertums. Und Norbert Kubeck ist als, ich wiederhole, inzwischen Pensionierter dafür verantwortlich, dass der ehemalige Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Universität Wuppertal, in dem ich extern aus West-Berlin vor über 30 Jahren promoviert habe, seit einer Reihe von Jahren Schumpeter School heißt. Ob das tatsächlich von der aktuell tätigen Professorenschaft dieses Fachbereichs so getragen wird, ist eine andere Frage.
Ja, dann kommen wir zum zweiten Fragekomplex. Welche Zukunft siehst du?
Für wen? Oh, für die Gesellschaft, für mich selber.
Für die Gesellschaft, natürlich, es gibt natürlich verschiedene Akteure. Es gibt sicherlich keine in sich harmonische und geschlossene Gesellschaft, sondern es gibt sicherlich verschiedene Perspektiven, mit denen man sich dessen annähern kann.
Das ist schwierig, auf eine ernst genommen so komplexe Frage in Kürze eine Antwort zu geben. Nachdem ich sehr viel über Hoffnung und positiv auch über konkrete Utopien gesagt habe, muss ich dann für meine eigenen Auffassungen schon redlicherweise dazu setzen, dass ich in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht im Sinne der gerade gestellten Frage auch durchaus skeptischer geworden bin. Oder vielleicht sogar pessimistischer. Also ich habe vor Jahrzehnten schon mal in einem Vortrag gesagt, Skeptiker sind die solideren Optimisten. Aber vielleicht sollte ich auch durchaus nicht nur von Skepsis, sondern von Pessimismus sprechen. Ich bin vor einiger Zeit auf ein Zitat von Sigmund Freud gestoßen, das sinngemäß heißt, dass die Menschen gar nicht so tief gefallen sind, weil sie nämlich nie so hoch gestiegen waren, wie wir in der euphorischen Vernunft- und Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts gedacht haben. Und wenn ich mir die kulturellen Entwicklungen heute, aber auch die politischen Entwicklungen anschaue, gerade auch international, dann bringe ich das zusammen mit der Leitfrage, die wir für die, glaube ich, dritten oder vierten Spiegelburger Klimagespräche formuliert hatten: genügend Kraft für die große Transformation? Fragezeichen. Da war also kurz vorher dieses Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderungen unter dem Titel Große Transformation, also für Nachhaltigkeit. Das war gerade erschienen und dann schließt sich ja die Frage an nach den gesellschaftlichen Kräften, nach den Akteuren, die in der Lage sein könnten, diese Veränderung tatsächlich zu leisten. In den frühen marxistischen Kontexten schien das immer ganz einfach zu sein mit der Arbeiterklasse und im Zweifel ihrer Partei. Die Zeiten sind lange vorbei. Das heißt, die Frage, wie sich heute die gesellschaftlichen Kräfte der Veränderung qualitativ und auch unter dem Gesichtspunkt, ist die kritische Masse genügend groß, artikulieren können, ist wirklich eine sehr schwierige und offene Frage. Und vielleicht ist es sogar mitlaufend einer der Gründe, warum ich mich in den letzten Jahren verstärkt mit Evolutionstheorie beschäftige, dass ich denke, dass wir die kulturelle Evolution, also die der natürlichen, vormenschlichen Evolution folgende kulturelle Evolution, seit die Menschen auf den Plan der Geschichte getreten sind, als etwas verstehen müssen, wo es eben nicht, wie häufig mit dem Evolutionsbegriff die Vorstellung verbunden wird, nur aufwärts geht, sondern dass es eben auch so etwas wie Devolution und Involution geben kann. Das heißt tatsächlich eine Entwicklung von kulturellen Niedergang, weil die Kräfte, die die bessere Zukunft schaffen, dann vielleicht doch nicht hinreichend viele und hinreichend stark sind.
Liegt es vielleicht auch ein bisschen an der, Naivität in der Betrachtung der Realitäten, dass man den Kapitalismus oder die marktwirtschaftliche Gesellschaft dann eher, sagen wir mal, unter diesen naturgesetzlichen Gesichtspunkten betrachtet hat, dass man aber diesen Faktor Macht immer ausklammert, diese machtpolitischen Faktoren, oder wie, glaube ich, auch Karl Marx beschrieben hat, wie, sagen wir mal, kapitalistische Kräfte, wo es natürlich auch um Herrschaft und um Macht geht, auch zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft beitragen. Oder wie sogar positiv besetzte Begriffe aus der linken Bewegung, aus den neuen sozialen Bewegungen mittlerweile okkupiert werden, wie Emanzipation, Partizipation etc. Wenn man diese New Work-Debatte sich nochmal anschaut, dass es eigentlich ja nur um eine Flexibilisierung und eine Freisetzung von Arbeitskräften geht oder um eine Freelancer-Ökonomie, die weniger gut organisiert ist, also wo es eben nicht mehr diese klassischen Marktblöcke gibt, dass sich die Arbeiterschaft in den Gewerkschaften organisiert, die Interessen entsprechend vertritt. Zurzeit ist es eher so, dass es eher eine Vereinzelung ist und dass es, sagen wir mal, den Konzernen, den Trustgebilden einfacher fällt, den einen gegen den anderen auszuspielen. Sollte man vielleicht nicht auch in politischen Dimensionen stärker denken, an entsprechende Regelsysteme, Checks and Balance und auch vielleicht eine Wiedereroberung des wirtschaftlichen Feldes durch die Politik?
Na, wer ist die Politik?
Ja, die Politik sind die entsprechenden Akteure, die zur politischen Willensbildung beitragen. Dazu gehören wir auch. Aber es sind die Parteien, es sind die Regierungen.
Ja, aber ich frage deshalb nach, weil ich...
Es gibt Gesetze.
Eigentlich schon... Ja, fast nicht seit ich denken kann, aber seit ich mich wissenschaftlich und irgendwie auch politisch betätige, immer sehr widersprochen habe allen Vorstellungen, dass, die heute böse Welt des Ökonomischen irgendwie eingenordet wird durch die Politik. Die Ökonomie ist Ausdruck bestimmter kultureller Verhältnisse und Konstellationen, so wie sie funktioniert, auch was in ihr für wichtig gehalten wird, was wertgeschätzt wird und so weiter. Und dieselben kulturellen Strömungen wirken natürlich auch auf die Konstellation der politischen Kräfteverhältnisse, also gerade in einem repräsentativen Parteiensystem. Das heißt, es war in meinen Augen die Vorstellung immer schon völlig naiv, daran zu glauben, dass auf diesem Wege von Politik oder auf diesem Wege des Politischen durch entsprechend höhere Steuern und Abgaben oder sonst was, also die Akteure zu, auch die Unternehmen, zu Maßnahmen gezwungen werden, die sie selber nicht machen wollen. Es funktioniert ja auch nicht so. Wir haben ja, wenn man sich das Parteiensystem anguckt und das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger, haben wir ja gerade in Deutschland gerade auch in den letzten Jahren keine Entwicklung, in der sozusagen vor allen Dingen die Parteien immer stärker geworden wären, die eine radikale, nachhaltigkeitsorientierte Politik wollen oder verlangen. Nein, ich denke, dass, um die Frage auf einer anderen Ebene zu beantworten, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es sicherlich nicht das Problem, dass das gesellschaftliche Phänomen Macht zu wenig ernst genommen worden wäre in den politischen und sozialen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts. Im Gegenteil. Die leninistische Transformation von Sozialismus und Kommunismus war ja gerade umgekehrt der Weg, Machtphänomene völlig einseitig und unreflektiert in den Vordergrund zu rücken. Und in den Zusammenhang gehört für mich auch, dass nicht nur in der stalinistischen Sowjetunion, sondern auch in China, wo wir in der Westberliner Studentenbewegung einige Jahre Hoffnungen drauf gesetzt haben, kann ich ja mal so deutlich sagen, sich Mao Zedong, Lin Biao, Deng Xiaoping und einige andere, die sich Ende der 50er Jahre noch gut und bestens verstanden hatten, gegenseitig zerlegt haben. Und das auf einer anderen Ebene bewegt mich auch heute, das Problem. Ich konstatiere, dass eine bemerkenswerte, will ich sagen, Unfähigkeit, aber Schwäche derjenigen, die eigentlich gesellschaftskritisch an einem Strang ziehen, gemeinsam solidarisch stärker zu werden. Und das hat etwas, das ist mein letzter Gedanke dazu, damit zu tun, da bin ich fast wieder bei der Evolutionstheorie, dass wir vielleicht doch überfordert sind, also fast gattungsgeschichtlich überfordert sind, die Gratwanderung zwischen Einheit und gemeinsamem Vorgehen einerseits und andererseits Konflikt- und Streitkultur richtig zu bewältigen. Ich bin sehr angetan von den theoretischen Arbeiten von der belgischen, sehr marx-sozialisierten Chantal Mouffe, die also auch schon vor Jahrzehnten mit dem inzwischen verstorbenen argentinischen Wissenschaftler Ernesto Laclau zu diesen Fragen gearbeitet hat. Der hat den Begriff der Agonistik geprägt. Und mit Agonistik meint sie, dass es möglich sein muss, statt einheitsbrei zu machen, offen Streitkultur wirklich also in der Gesellschaft auch zu pflegen, zu kultivieren. Aber damit Konflikte auch Konflikte zwischen Kontrahenten bleiben und nicht Gegenstand von feindlichen Auseinandersetzungen werden. Und das scheint extrem schwierig zu sein. Und daran scheitert in meinen Augen ganz vieles, weil es möglicherweise eben sogar evolutionstheoretisch begründbar dann auch eine sehr starke oder überstarke Neigung der Menschen gibt, Konflikte eben sehr schnell in ein Feld zu führen, wo es Konflikte zwischen Feinden sind.
Oder das eine ist ja, sagen wir mal, der demokratische Zentralismus à la DDR oder KP China, also demokratischer Zentralismus in Anführungsstrichen. Das andere sind ja dann Checks-and-Balance-Systeme, die sagen wir mal, Machtmissbrauch eher eingrenzen, wo gerade dann ein Regelwerk geschaffen wird, wo sich Kräfte gegeneinander ausgleichen oder sogar blockieren oder wo sagen wir mal, eine Kraft nicht durchregieren kann. Aber ist es jetzt nicht so gewesen in den letzten 20, 30, 40 Jahren, dass man sich deutlich vom Ideal von Röpke, Rüstow, Erhard wegbewegt hat, Wirtschaftspolitik als Staatskunst zu sehen? Und stimmt das denn, dass sag mal, viele Umweltfortschritte, die wir erzielt haben seit den 70er Jahren, nicht eher durch das gesetzliche Regelwerk entstanden sind, vom Emissionsschutz angefangen über EEG und andere Geschichten? Also ohne staatliche Regelungen wird es dann wohl nicht geben.
Nein, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen staatliche Regelungen. Ich wollte andersherum darauf hinweisen, dass solche staatlichen Regelungen, wenn sie positive Veränderungen bewirken sollen, entsprechenden sozialen und gesellschaftspolitischen Drucks bedürfen. Ohne die Tatsache, dass bei diesen sogenannten neuen sozialen Bewegungen, über den Begriff kann man lange streiten, diejenigen seit den 70er, 80er Jahren besonders stark gewesen wären, die sich anfangs völlig verlacht für regenerative Energien eingesetzt haben und auch praktisch technisch daran gefrickelt haben, ohne die entsprechende Kritik von Nichtregierungsorganisationen, ich habe ja nur selber Ende der 70er Jahre an Demonstrationen von über 100.000 Menschen teilgenommen in Kalkar und sonst wo, was die Kritik an der Atomenergie anging und sowas. Ohne diese sozialen und gesellschaftlichen und politischen Basisbewegungen wäre es sicherlich nicht zu einem erneuerbare Energiengesetz gekommen. Und das ist das Problem, dass es in anderen relevanten gesellschaftlichen Sektoren nicht unbedingt vergleichsweise funktioniert. Denken Sie an den ganzen Bereich der Mobilität, wo der Lobbyismus von Alexander Dobrindt sich sozusagen ausleben kann und es nach wie vor nicht möglich ist, tatsächlich in dem Autofahrerland Deutschland auch nur Geschwindigkeitsbegrenzungen durchzusetzen. Vorgestern stand bei uns in der Zeitung, dass bei einem Unfall mit Todesfolge, mit doppelter Todesfolge, nicht der Lieferwagenfahrer, der überholen wollte, bestraft worden ist und nicht der dahinter mit über 200 Stundenkilometer heranbrausende Autofahrer, der überhaupt dafür gesorgt hat, weil er nämlich dann ausweichen wollte und zwei Menschen zu Tode geschubst hat sozusagen, gegen den wird überhaupt nichts unternommen. Also das heißt, wir haben ja auch sehr unterschiedliche Bedingungen in unterschiedlichen Sektoren von möglicher gesellschaftlicher Veränderung.
Liegt es an der Atomisierung der Gesellschaft oder der Entsolidarisierung?
Ja, ich will auf die Chantal Mouffe nochmal zu sprechen kommen, die damals schon mit Laclau von Nähten, von Verbindungen, also Nähten im Sinne von Nähen, Naht, gesprochen hat und geschrieben hat, die zwischen den verschiedenen in unterschiedlichen Sektoren tätigen gesellschaftlichen Oppositionsgruppen oder auch Gruppen, die Neues entwickeln, hergestellt werden müssen. Das ist aber offensichtlich eine außerordentlich schwierige und vielleicht, ich weiß es nicht, möglicherweise auf Dauer gesehen zu schwierige Aufgabe. Insofern ist diese Separierung, diese Zersplitterung selber ein ganz großes Problem.
Du setzt ja jetzt bei den kommenden Bergischen Klimagesprächen im September auf das Thema Stadt. ist die Stadt vielleicht der Ort, wo wieder Nähte entstehen? Hat die Stadt ein utopisches Potenzial aus deiner Sicht?
Also wir haben uns entschlossen, nicht nur wegen des letzten Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderung, der Umzug der Menschheit, was ein etwas euphorischer Titel ist in meinen Augen. Die ziehen ja zum großen Teil nicht freiwillig um. Statt zum Thema der ersten hier im Bergischen Land stattfindenden Klimagespräche zu machen, weil sich daran in der Tat ganz viele Probleme der gegenwärtigen Entwicklung bündeln. Wir haben ja in der Tat eine Veränderung welthistorischen Ausmaßes, dass erst seit ganz kurzer Zeit die Mehrheit der Menschen dieser Erde in Städten leben. Und für mich ist Stadt überhaupt nicht euphorisch besetzt. Ich würde, glaube ich, persönlich auch nicht mehr nach Berlin, wo ich lange gelebt habe, allerdings hauptsächlich im eingemauerten West-Berlin, zurückziehen wollen, wo meine Tochter mit Schwiegersohn und Enkeltochter leben. Bin froh, im eher beschaulichen Kettwig an der Ruhr zu wohnen. Ich glaube, dass nicht nur im Sinne der Vertiefung sozialer Gegensätze, sondern gerade auch im kulturellen Sinne die gegenwärtige Entwicklung der großen Städte, der großen Ballungsräume eher sehr kritisch gesehen werden muss. Und deswegen wird auch der Haupttenor bei diesen ersten bergischen Klimagesprächen nicht sein, was es da für tolle Entwicklungen gibt, sondern wie natürlich in Verbindung mit tollen Quartiersinitiativen von unten, aber vor allen Dingen auch die wirklich bestehenden sozialen, ökologischen, kulturellen Probleme in den Blick genommen werden und wie weit es Möglichkeiten gibt. Also diese Graswurzelinitiativen, kann man ja vielleicht wirklich nochmal diesen Begriff benutzen, auf eine größere Ebene zu heben, weil unter dem Druck von Gewerbesteuereinnahmen, Investoreninteressen und einigen anderen mehr doch gegenwärtig gerade viele städtische Entwicklungen in betrüblichem Ausmaß unter die Räder kommen.
Kommen wir zum dritten Fragekomplex, quasi die Joker-Frage. Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst?
Naja, natürlich zurücktreten von meinem Verständnis von Demokratie und das Goldene Blatt habe ich nie gelesen. Mir war diese Monarchie. Nein, ich kenne das Lied natürlich von Rio Reiser. Die Frage ist ja auch ernst gemeint dahingehend, was könnte man verändern? Ich denke aber so simpel das vielleicht klingen kann, dass hier sozusagen Inhalt und Prozess besonders eng zusammenhängen. Das heißt, die Veränderungen, die wünschenswert wären, angestoßen zu werden, können eben tatsächlich nicht von einer oder wenigen Personen angestoßen werden. Nach meinem Dafürhalten geht es ja eben auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit dieser repräsentativen Parteiendemokratie in der Weise so nicht weiter, beziehungsweise wenn sich die kulturellen und sozialen Spaltungen der Gesellschaft weiter vertiefen. Das ist überhaupt nicht angemessen beschrieben, wenn man da über AfD und solche Dinge redet. Es gibt einfach, um nochmal einen Ausdruck von Chantal Mouffe zu benutzen, ein grundlegendes Defizit an der Möglichkeit politischer Artikulation durch die Menschen, die sozusagen die soziale Basis dieser Gesellschaften verkörpern. Und insofern, wenn ich dann rhetorisch die Frage doch ernst nehme, würde ich versuchen, Anstöße dafür zu geben, dass sich institutionelle Formen entwickeln, wie tatsächlich wieder radikale Demokratie neu aufgebaut werden kann. Es gibt in Berlin interessanterweise, aber geboren aus sozialer Not, beziehungsweise bezogen auf soziale Brennpunkte, also eher ex negativo entstanden, in einigen Bezirken seit einigen Jahren sogenannte Quartiersräte. Das scheint mir eine sehr interessante Entwicklung zu sein, wo nämlich genau die heterogenen zukunftsorientiert tätigen Akteure in einem bestimmten städtischen Quartier erstens zusammengebracht, zweitens aber auch mit der darüberliegenden Ebene verkoppelt werden. Also sprich der darüberliegenden, wo im gängigen oder gegebenen repräsentativ-parlamentarischen System überhaupt erst die unterste Ebene liegt. Ja, ich kann das auch von meiner, wir wohnen ja seit 3 Jahren in Kettwig, von daher beschreiben. Es gibt eine Bezirksvertretung 9 in Essen. Da gehören dazu Kettwig, Werden, Heidhausen, ich weiß nicht, was sonst alles noch. Das ist was völlig anderes als das, was die Kettwiger Menschen, die Menschen in Kettwig treibt, wie sie ihre Formen von Kommunikation, von Auseinandersetzung und so weiter formen. Das heißt, die diese gegenwärtige Form von repräsentativ-parlamentarischer Demokratie schwebt schon institutionell völlig über dem, was Menschen wirklich bewegt, wie sie agieren, wo sie sich über ihre eigenen Praktiken verständigen und. Und da Anstöße zu geben und zu versuchen, möglichst viele Menschen in Bewegung zu bringen oder die Menschen, die in Bewegung sind, darin zu stärken. Das wäre dann vielleicht das, was ich, soweit ein König von Deutschland etwas bewirken könnte, als König von Deutschland.
Habe ich direkt mal eine Frage, die ich nachhaken würde, nämlich der König von Frankreich, Macron, und seine Bewegung En Marche. Ja. Ist das nicht eine Antithese zu den demokratischen Strukturen, die wir derzeit im zumindest westlichen Europa haben?
Ich weiß es nicht. Warum? Weil die Begeisterung so groß ist und die Zustimmung?
Ja, weil es auch eine Graswurzelbewegung ist. Ja, also Leute, die politisch aktiv waren, die in der Zivilgesellschaft aktiv waren, aus anderen Parteien kamen, unternehmerisch aktiv waren, die sich dann auf einmal dort sammeln und Politik machen wollen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, wo man dann in Deutschland sich das gegenwärtig und auf die nächsten Jahre gar nicht vorstellen könnte. Auf der anderen Seite haben das manche, auch in meinem engeren Freundeskreis, bis in die jüngste Zeit über die Cinque Stelle-Bewegung in Italien auch gesagt. Und man muss sich, glaube ich, nur die Korruptionsaffären unter der Cinque Stelle-Oberbürgermeisterin von Rom angucken, aber auch vieles andere dort, um zu sehen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es auch deshalb nicht, weil es ja die Frage ist, was sind die strategischen Inhalte einer solchen Neubestimmung? Und von dem, was ich da aus Frankreich jetzt in den letzten Wochen mitbekommen habe, macht es auf mich sehr stark den Eindruck, als ob eben das Drehen an der Schraube der Arbeitsbedingungen und Kündigungsregelungen und sonst was alles, also das, was hier mit Hartz IV passiert ist vor einer ganzen Reihe von Jahren, dass in einem solchen politischen Kontext einzig denkbare Veränderungsfeld wäre. Also Visionen wie eine unter anderem sich vom Dogma des permanenten wirtschaftlichen Wachstums befreiende Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Zukunft aussehen könnte, habe ich da bisher noch nicht identifizieren können.
Ja, vor allen Dingen ist es ja wahrscheinlich auch so, dass, beziehungsweise es ist so, Frankreich, Italien, wenn man diese zwei Länder mal vergleicht, kann man nicht vergleichen mit dem Parteienstaatssystem Deutschland. Also in Frankreich wird schon mal eine Partei irgendwie von der Bildfläche gewischt, es wird eine neue Partei gegründet, in Italien gab es Forza Italia, die Christdemokraten sind in der Versenkung verschwunden und dann gab es noch diese andere Bewegung. Also unterschiedliche Sachen. Also ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen, nee. Aber eins ist, glaube ich, richtig und das korrespondiert auch ganz nett mit einem Buch, was gerade in der Bundeszentrale für politische Bildung rauskommt, dass eine Demokratie mehr Orte des öffentlichen Gesprächs benötigt. Also dass man richtig. Und da sind dann auch diese Stadtcommunities dann wieder ins Spiel gekommen, richtig. Die man verglichen hat mit der Mafia in Chicago, also wie die, sag mal, in Netzwerken organisiert sind, dass man halt eher in solche dezentralen Strukturen geht.
Da wären wir ja auch wieder bei der Wissenschaft, was ja mal mein Beruf bis vor kurzem gewesen ist, oder mein Arbeitsfeld immer noch. Und könnte ich auch nochmal zu dem Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft abschließend zwei Sätze vielleicht sagen. Helga Nowotny und Mitautoren haben vor über 10 Jahren von einer Modus-II-Wissenschaft gesprochen und haben sehr ausdrücklich den Begriff der Agora, also des Ortes der öffentlichen Kommunikation und Verständigung in der griechischen Antike, dabei ins Spiel gebracht. Und dass sich Wissenschaft eben in diesem Sinne gesellschaftlich transparent zu zeigen hat, zu rechtfertigen hat, ihre von der Gesellschaft ja alimentierte Funktion auch so unter Beweis stellen muss, dass das nützlich ist. Und das gilt aber jenseits jetzt des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft für die Gesellschaft insgesamt. Also in einer Gesellschaft, da komme ich nochmal auf meine leichte Beschwörung des evolutorischen Niedergangs, in der weiter dramatisch steigt, der Anteil der Menschen, die auf den nächsten 3 Schritten ins Stolpern zu kommen drohen, weil sie ja nur
unter sich, vor sich auf ihr Smartphone starren, wird diese Kommunikation sicherlich keine sehr guten Chancen haben.
Das war's.
Ja, herzlichen Dank, Reinhard Friem, für das spannende Gespräch. Und ich glaube, es gibt noch einiges an Stoff aus diesem Gespräch, über das man nochmal dringend nachdenken sollte.
Absolut.
Und ich denke, Gunnar, da waren einige Themen dabei, die dich auch reizen.
Aber ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war's wieder mit dem Utopie-Podcast König von Deutschland. Teilt es kräftig im Netz, kommentiert es. Ihr könnt es auch am Smartphone hören. Man kann auch gute Sachen mit dem Smartphone machen. Und ja, bis zur nächsten Folge.